Guten Morgen. Menschen enttäuschen. Ich habe euch mal welche mitgebracht. Das klappt. Der da? Ah, der da. Genau. Ja. Unser Bundespräsident Christian Wulff, ex schon inzwischen. Gut gestartet, aber im Zeitungsartikel stand mal drin, er hatte irgendwie wenig Fortune, abgesehen von diesen Affären, die um ihn rankten. Kennt ihr die? Die Jüngeren vielleicht? Jamie Lee hat, glaube ich, mal Voice of Germany gewonnen und war dann beim Eurovision Song Contest, hat aber auch nur den 18. Platz gemacht von 18, aber das war in Deutschland ja öfter schon der Fall. Das war eine große Enttäuschung meiner Kindheit. Wer kennt die oder den? Das ist Bobby Farrell von Boney M. Irgendwann war ich dann Teenager und habe erfahren, er hat nie gesungen. Es war der Frank Farian, der Produzent, der es war. Bobby Farrell ist dann auch verarmt gestorben. Er hat diesen Knick auch irgendwie nicht verkraftet. Ja, kennt ihr den? Markus Lanz, ja genau. Guter Redakteur. Journalist, aber irgendwie bei Wetten, dass, es hat nicht so richtig gefunkt. Ja. Und den? Kevin Großkreuz, jawohl. Jetzt frisch bei Darmstadt gelandet, bin kein Fußballer. Ja, genau. Er ist Weltmeister gewesen 2014, aber er hat immer zwischendrin so ein paar Aktionen, sich verkloppt mit Jugendlichen und was weiß ich was, wie alles getrieben. Also es war immer irgendwie schwierig. Ja. Menschen erwarten, gerade wenn Erwartungen in Menschen gesteckt werden, große Erwartungen, dann ist oft ja, das so ein Betrug, ein Misserfolg, einfach ein unglückliches Herangehen, dann wird das oft nichts mehr. Und ich weiß nicht, von was ihr Fans seid, die Bayern-Fans, die bedauere ich ja so ein bisschen diese Woche. Da, wenn man einen Menschen in den Himmel hebt oder irgendwas in den Himmel hebt, dann ist schon der Absturz ganz schön gewaltig und das trifft dann auch persönlich. Und umso schwerer ist es, wenn die Leute wirklich auch echt was investiert haben, an Geld, an Begeisterung, an Lebenszeit und Lebenskraft. Und je näher uns die Menschen kommen, die uns enttäuschen, umso härter trifft es uns. Hat dich schon mal jemand enttäuscht? Jetzt nicht in der Starwelt, sondern vielleicht an deinem Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, in Freundschaften, in Beziehungen, vielleicht in der eigenen Familie? Wie war das bei Jesus? Jesus, er war beides. Er war der Star. Einzug in Jerusalem, Speisung der 5000, viele Menschen folgten ihm, sagten Jesus, Jesus. Es haben ihn auch etliche wieder verlassen, dann sind wieder nur ein paar da gewesen, da kamen wieder neue. Andere jubelten ihm zu. Und dann gab es die, die ihn ganz persönlich kannten, die alles auf eine Karte setzten. Die hatten Großes erlebt mit ihm und sie hatten ganz, ganz intime Momente mit ihm erlebt. Die Jünger, sie hatten teilweise ihre Familien zurückgelassen, die Frauen, sie hatten ihr gesamtes Vermögen in diesen Menschen investiert. Und sie wussten, gedachten, er ist der Messias, er ist der von Gott versprochene Retter, dieser Christus, der da kommen soll. Und er wird endlich diese Herrschaft Gottes wieder ausrichten in diesem verrückten, kaputten Land damals. Und es war römische Schreckensherrschaft. Und sie dachten, jetzt, wann, wenn jetzt, wann dann, wann soll es geschehen? Da waren sie sich sicher. Gut, Jesus, er war nicht der einzige Anwärter auf den Messias-Titel. Man muss es sagen, es gab damals in dieser Zeit immer wieder Menschen, die das von sich in Anspruch genommen haben. Aber die Römer und die Juden miteinander, sie haben diesem Spuk auf brutale Art und Weise immer ein Ende gesetzt. Und bei Jesus, dachten sie, bei Jesus, da würde das anders sein. Er hatte doch seine Macht bewiesen. Sie waren überzeugt, er ist wirklich Gottes Sohn, der wahre König von Israel. Und dann machen sie sich aus dem Provinzort Galiläa auf in die Hauptstadt Passafest und denken, jetzt wird was passieren. Jesus, der redet so komisch. Jetzt geht's rein in die Höhle des Löwen. Und wir verstecken uns in so einem kleinen Olivengarten am Rande. Und hier findet uns keiner. Es sei denn, er kennt den Treffpunkt so wie Judas und führt die wilde Horde dahin. Und das ist die Geschichte von Gethsemane. Und da ist auch erzählt, wie es dann zu diesem Zugriff kommt, wie Judas diesen Jesus küsst und die Römer ihn festnehmen wollen und Petrus mit dem Schwert reinschlägt und sagt, das kann doch nicht wahr sein, das kann doch jetzt alles nicht so ausgehen. Und Jesus gebietet ihm Einhalt und er sagt, meinst du, ich könnte keine Armeen aus dem Himmel um Hilfe holen? Aber so funktioniert das nicht. Jesus wird festgenommen, die Jünger fliehen. Also, es passiert immer noch nichts. Wann kommt sie denn, die Wende? Wann kommt denn endlich dieser Knick, dass es irgendwo mal in eine andere Richtung geht? Wann wird dann endlich klar, dass die Herrschaft Gottes sich jetzt aufrichtet? Und in den nächsten Stunden, deshalb feiern wir Karfreitag heute, dann erkennen die Jünger, es wird nichts sich ändern, sondern es kommt, wie es kommen muss. Matthäus 27, 31 bis 50.
Als sie die Stadt verließen, begegnete ihnen ein Mann, der Simon hieß und aus Zyrene stammte. Den zwangen die Soldaten, Jesus das Kreuz zu tragen. So kamen sie an eine Stelle, die Golgatha genannt wird. Golgatha bedeutet Schädelstätte. Dort gab man Jesus Wein mit einem Zusatz, der bitter wie Galle war. Als er gekostet hatte, wollte er nicht davon trinken. Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, warfen sie das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Dann setzten sie sich beim Kreuz nieder und hielten Wache. Über dem Kopf Jesu hatten sie eine Aufschrift angebracht, die den Grund für seine Verurteilung angab. Dies ist Jesus, der König der Juden. Zusammen mit ihm wurden zwei Verbrecher gekreuzigt, einer rechts und einer links von ihm. Die Leute, die vorübergingen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch, du wolltest doch den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Wenn du Gottes Sohn bist, dann hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz. Ebenso machten sich die führenden Priester und die Schriftgelehrten und Ältesten über ihn lustig. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen. Er ist ja der König von Israel. Soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen? Dann werden wir an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut. Der soll ihn jetzt befreien, wenn er Freude an ihm hat. Er hat doch gesagt, ich bin Gottes Sohn. Und so beschimpften ihn die Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren. Um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Gegen 3 Uhr schrie Jesus laut, Eli, Eli, Lema, Sabachthani, das bedeutet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Umstehenden sagten, als sie das hörten, er ruft Elia. Sofort lief einer los, holte einen Schwamm, tauchte ihn in Weinessig, steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Wartet, riefen die anderen, wir wollen erst sehen, ob Elia kommt und ihn rettet. Jesus aber schrie noch einmal laut auf, dann starb er.
Das Unglaubliche geschieht. Jesus stirbt den qualvollen, ekelhaften Tod am Kreuz, wundgeschlagen, an den Armen aufgehängt, verdurstet, verblutet, kollabiert und erstickt. Jesus ist tatsächlich tot. Einfach so. Kennt ihr das? Ihr schaut so einen Film und denkt, da muss doch jetzt gleich nochmal was passieren. Muss doch da die Wende sein. Weil die Wende immer kommt. Weil er doch nicht einfach tot sein kann, weil sie sich noch kriegen müssen. Und dann kommt der Abspann. Gut, auf den Abspann kann man sich seit der Erfindung des Sequels auch nicht mehr verlassen. Da kommt dann vielleicht nochmal irgendwann eine Fortsetzung. Aber hier so ein Gefühl der Ratlosigkeit, der Irritation, das darf doch nicht wahr sein. So kann es doch nicht enden. So und noch schlimmer ging es den Jüngern. Warum kamen die Engel nicht? Warum stieg er nicht vom Kreuz? Warum hat Gott ihn verlassen, ihn, auf den wir uns so unsere Hoffnung gesetzt haben? Ihre Erwartungen und Hoffnungen starben mit. Frustrare heißt lateinisch enttäuschen. Frustriert und desillusioniert waren sie, weil Enttäuschung, da steckt die Täuschung dahinter. Ich merke, ich habe mich getäuscht. Ich hatte falsche Erwartungen. Ich habe gewartet, dass etwas Bestimmtes passiert und dann kam es nicht. Meine Erwartungen, das sind die Brille, mit der ich das Leben betrachte, mit der ich auch die Bibel lese. Da ist zum Beispiel diese rosarote Glaube nur richtig und alle Probleme lösen sich in Luft auf Brille. Kennt ihr die? Habt ihr die auch manchmal auf? Oder die graue, alle Gefühle sind fehl am Platze Brille. Ich habe bestimmte Erwartungen und was jenseits meiner Erwartungen ist, das nehme ich nicht wahr. Damit bin ich auch blind für die Hinweise, die mich weiterbringen würden. So lese ich auch die Bibel. Mit bestimmten Erwartungen und bestimmte Sachen erkenne ich und andere sehe ich gar nicht. Bei den Jüngern gab es ja auch Hinweise. Wie sagt Jesus in Gethsemane, als er von den Engeln spricht? Wie würde sonst die Schrift erfüllt, wenn wir das nicht so machen würden? Oder als der Auferstandene zu den Emmausjüngern, musste nicht der Christus, der Messias, dies erleiden? Und dann fängt er an und bei Mose und allen Propheten und legt ihnen aus, was von Jesus gesagt war. Das Kreuz, es durchkreuzt unsere Erwartungen. Es enttäuscht unser falsches Bild von der Erfolgswelle und tauscht es ein gegen eine schreckliche Darstellung von einem grausamen, zu Tode gefolterten, gottverlassenen Weltenretter. Ja, es ist ein Weltenretter, der nicht gebrochen wurde, der in aller Qual noch Würde und Reinheit ausstrahlt, der sogar in aller Ohnmacht dem Verbrecher neben ihm die Tür zum Paradies öffnet. Aber was ist denn dann das Elend noch wert? Muss denn Karfreitag sein? Uns? Geht es nicht besser wie den Jüngern damals? Ich kann jetzt jedenfalls mal von mir reden. Auf Karfreitag würde ich gern verzichten. Wir schauen dem Leiden nicht gerne ins Auge. Dem kleinen, alltäglichen Leiden nicht und erst recht nicht dem großen. Wir weichen aus, wir lenken uns ab. Wir leugnen. Wir würden auch in unserem Leben als Christ so gerne nach dem Palmsonntag mit dem Jubel und dem Einzug direkt mit Ostern weitermachen. Das wäre doch cool, oder? Endlich Schluss mit den Grenzen. Endlich Schluss mit dem Versagen. Endlich Schluss mit Krankheit und Schmerzen. Schluss mit dem Sterben. Schluss mit Verletzen und Verletztwerden immer und immer wieder. Die Botschaft Jesu am Kreuz ist eine doppelte Botschaft. Eigentlich ist es eine dreifache und die habe ich euch heute Morgen mitgebracht. Die erste ist, ich bin mit dir mitten im Leiden. Komm zu mir, sagt Jesus, mit deinem Versagen, mit deiner Schuld, mit deinen Verletzungen, mit deinem Zerbruch in Beziehungen und in dir selbst, mit deiner Krankheit, mit deiner Behinderung, die du vielleicht hast, und deiner Todesangst. Lass dich enttäuschen, dass alles rein und makellos sein soll. Schau mich an, deinen Herrn. Durch meine Wunden wird dein Herz heil. Meine Würde ist ungebrochen und sie stellt auch dich wieder her. In all deiner menschlichen Gebrochenheit, auch wenn sich nicht alles aufgelöst hat. Es wird in dieser Welt nicht alles gut. Wir beten um Segen und wir hoffen darauf, dass uns das Leid erspart bleibt. Gott behütet und bewahrt, aber er führt eben auch Wege durch das Leid und durch den Tod. Er nimmt Spannungen und Grenzen nicht weg. Und wir? Wir haben die Wahl. Wir haben die Wahl, ob wir daran unseren Glauben und unsere Hoffnung kaputt gehen lassen oder ob wir Gottes Frieden und Gottes Wirken gerade in diese Situation hineinlassen. Ich habe einen beeindruckenden Film über Dietrich Bonhoeffer gesehen, Die letzte Stufe. Und er war so ein Mensch, der mitten in der Gefangenschaft noch anderen Frieden bringen konnte. Obwohl er auch nicht immer souverän war oder in seinem Leiden. Aber Gott hat ihn an den entscheidenden Punkten dann noch gestärkt und er konnte dann in dieser Situation noch was weitergeben. Henry Nouwen oder Henri Nouwen, je nachdem, ob man es Französisch oder Englisch ausspricht, er war ein Hochschulprofessor, später Mitglied der Arche Lebensgemeinschaft behinderter und nicht behinderter Menschen, ist einer der wichtigsten geistlichen Autoren. Er beschreibt in seinen Büchern, wie in den Karfreitagsgottesdiensten die unterschiedlichsten Teilnehmer zum in der Kirche ausgelegten Kruzifix kommen. Und er schreibt: Als ich die Augen öffnete, sah ich Jacques mit seinem von Schmerzen gezeichneten Gesicht den Korpus inbrünstig küssen, Tränen in den Augen. Ich sah Ivan von Michael auf dem Rücken herangetragen. Ich sah Edith in ihrem Rollstuhl kommen. Als sie alle kamen, aufrecht gehend oder hinkend oder gebeugt, sehend oder blind, hörend oder taub, habe ich den endlosen Zug der Menschen gesehen, die sich um Jesu heiligen Leib scharten, ihn mit ihren Tränen und Küssen bedeckten und langsam wieder weiterzogen, gestärkt und getröstet von einer so großen Liebe. Vor meinem inneren Auge sah ich große Scharen von Menschen, die in leidvolle Vereinzelung geraten waren und nun zusammen vom Kreuz her kamen, miteinander verbunden durch die Liebe, die sie mit ihren eigenen Augen gesehen und mit ihrem Kuss berührt haben. Das Kreuz des Entsetzens wurde zum Kreuz der Hoffnung, der gefolterte Leib zum Leib, der neues Leben spendet, die klaffenden Wunden wurden zum Quell der Vergebung, der Heilung und der Versöhnung. Henry Nouwen betont, dass Jesus das Leiden nicht verherrlicht, und das brauchen wir auch hier nicht. Aber er lädt uns ein, unsere Lebenswirklichkeit ins Auge zu schauen, uns nicht zu versuchen durchzumogeln und Jesus und seiner Liebe auch gerade darin zu vertrauen. Und Jesus, er schafft das am Kreuz, was er als Superstar Jesus gar nicht hingekriegt hätte. Er kommt uns in seinem Sterben unglaublich nah, so wie wir sind. Natürlich auch, wie wir nicht sind, unsere Grenzen. Und nicht so, wie wir ewig gerne sein wollen oder irgendwas vormachen wollen. Und so gewinnt er die Welt. Die zweite Botschaft: Ich leide an deiner Stelle. Wir haben so viel über Enttäuschung geredet. Ist Jesus denn auch enttäuscht von uns? Eigentlich habe ich mir gedacht, er kann gar nicht enttäuscht sein, weil er kennt mich ja. Da kann man sich ja auch nicht täuschen. Er kannte auch die Jünger damals. Er wusste von Judas, dass er ihn verraten wird. Er wusste von Petrus, dass er behaupten würde, er kennt ihn nicht. Er durchschaut auch dich. Auch wenn du meinst, du könntest ohne ihn ganz gut klarkommen. Und das ist überhaupt die erste und größte Sünde, dass wir uns für Gott halten und meinen, wir brauchen ihn nicht. Vielleicht ist es so, dass du oberflächlich sehr gut klarkommst, aber Jesus, er hat einen göttlichen Blick. Er schaut auf uns aus der Ewigkeit und er erkennt den Ernst der Lage. Wenn er nicht für dich stirbt, bist du geistlich gesehen tot und verloren. Und diese Bilder der Rettungstat Jesu, das ist so für mich, wie wir sie in Filmen oft auch so wahrnehmen. Er zieht dich aus dem Wasser und er versinkt selbst. Er streckt dir die Hand zur rettenden Leiter hin und dann fällt er in die Glut. Er ist der, der dir das Organ spendet und selber dafür stirbt. Karfreitag, es kann nur wirklich dann Karfreitag werden, wenn wir das mal einen Augenblick aushalten miteinander. Den Ernst der geistlichen Lage mal erkennen und an uns herankommen lassen. Wir brauchen ihn. Wenn Gott mich nicht kennen würde, mein Leben wäre eine einzige Enttäuschung. Auch mein Glaube und meine guten Werke würden es nicht rausreißen. Gott kennt unsere Schuld und er weiß, dass wir es nötig haben. Gott wird Mensch in Jesus mit allen Konsequenzen. der ohne Schuld stirbt für die Schuldigen. Diese Rettungsaktion hat Jesus alles gekostet. Und daran zeigt sich, wie sehr er dich ganz persönlich kennt und liebt. Und bei uns? Uns kostet die Rettungsaktion auch alles. Wir haben letzten Sonntag darüber in der Predigt gehört. Paulus schreibt in 2. Korinther, er ist darum für alle gestorben, damit die, die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Es ist ein Tausch. Ein Tausch, der nicht enttäuscht. Wer sein Leben loslässt, verliert um meinetwillen, der wird es finden. Wie der Bauer, der den Schatz im Acker findet und in seiner Freude alles investiert, um den Acker und den Schatz zu haben. Im Abendmahl kannst du tauschen. Zum Kreuz kannst du kommen. Jesus dein Leben hinhalten und seine rettende Vergebung annehmen in seinem Leib und seinem Blut. Und hier sind die Bedürftigen eingeladen und die Gebrochenen und sind die Starken und die Stolzen eingeladen, wenn sie Gott ihre Stärke und ihren Stolz hinhalten. Und weil Gott auch dem Armseligen Würde verleiht und dem Starken seine Bedürftigkeit bewusst macht, dürfen wir miteinander, so wie wir sind, vor den Tisch des Herrn treten. Das verbindet uns. Und die dritte Botschaft am Ende, die kommt nach dem Abspann. Kommt doch noch was. Manchmal kommt noch was nach dem Abspann. Frustrierte, enttäuschte Jünger, desillusioniert, weit davon entfernt, muss ich hier am Rande sagen, den Leichnam Jesu zu verstecken. Also Leute, wenn die in der Stimmung waren, Fake News zu verbreiten, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Sie haben Jesus tatsächlich als den Lebendigen erlebt, leibhaftig lebendig, unkaputtbare Lebenskraft Gottes. Und sie sind mit dieser guten Nachricht in die ganze Welt gesandt worden. Und dieses reale und historische Ereignis, es verleiht dem stellvertretenden Tod am Kreuz erst seine Vollmacht und Gültigkeit. Jawohl, das gilt. Gott bestätigt Karfreitag an Ostern. Die dritte Botschaft heißt deshalb, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das gibt unserem gebrochenen Herzen Hoffnung. Der Tod ist nicht das Ende und die Kraft der Auferstehung, sie wirkt auch heute in unsere Welt und darüber hinaus. Achtung Witz, Josef von Arimathea kommt vom Begräbnis heim und gesteht seiner Familie, dass er das Familiengrab zur Verfügung gestellt hat. Die Familie ist außer sich. Wie konntest du das nur tun? Regt euch doch nicht so auf, sagt Josef, ist doch nur übers Wochenende. Paulus hat das im Philipperbrief so formuliert. Ich möchte Jesus Christus erkennen, die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Und ich wünsche euch ganz persönlich und uns als Gemeinde, dass wir Karfreitag und Ostern in unserem Leben sichtbar werden lassen. In unserem Leben und darüber hinaus. Ich entlasse euch jetzt in das Abendmahl mit diesen Fragen, die euch vielleicht so bewegen können, wo ihr von Gott Enttäuschung braucht, einfach, dass diese Täuschung weggeht und ihr erkennt, wie er wirklich ist, was alles zum Leben mit ihm dazugehört. Welche Brille hat dein Bild von geistlichem Leben vielleicht verzerrt und getäuscht? Und welcher Bereich deines Lebens, er könnte vielleicht von der Enttäuschung zum Schatz werden, indem du anfängst zu tauschen und hier die Gemeinschaft seiner Leiden und die Kraft seiner Auferstehung in dein Leben hineinlässt. Amen.